Wenn ihr möchtet und eure Bibeln dabei habt, schlagt bitte mal den Galaterbrief auf. Dort das erste Kapitel. Ich lese dann die Verse 11 bis 20. Galater 1, die Verse 11 bis 20. Man könnte lange Bücher darüber schreiben, was eine Predigt genau ist. Ich bin unsicher, ob das, was ich heute mit euch zusammen machen möchte, eine Predigt ist, im engeren Sinne. Die Bibel besteht aus vielen Lehrtexten zum Beispiel, gerade im Neuen Testament, die paulinischen Briefe sind ja weitestgehend Lehrtexte. Aber die Bibel besteht halt nicht nur aus Lehrtexten, sondern auch aus Weisheitsliteratur. Es wäre jetzt allerdings ein bisschen verstiegen zu sagen, ich möchte euch jetzt eine Weisheit weitergeben. Das würde voraussetzen, ich bin weise. Es ist also heute nicht unbedingt ein Bibeltext, den ich mit euch betrachte und auslege, sondern ich möchte mit euch ein Thema behandeln und verschiedene Bibeltexte in diesem Zusammenhang lesen. Und Galater 1, 11 bis 20 ist für mich nur das Einstiegstor. Ihr müsst jetzt nicht über jedes Wort nachdenken, nicht jetzt, ihr dürft gerne später über jedes Wort nachdenken. Mir geht es um eine Aussage in 1, 11 bis 20, was mich fasziniert hat und was vor 10, 15 Jahren mein Leben verändert hat. Da heißt es von Paulus an die Gemeinden in Galatien, das sind mehrere Gemeinden: Ich tue euch aber kund, Geschwister, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Fällt euch das auf? Das ist total spannend. Wir alle würden vermutlich sagen, wir haben durch einen Menschen das Evangelium kennengelernt. Ich sage mir, Dave und Linda, ihr seid unterwegs, um Menschen das Evangelium beizubringen. Aber er sagt, ich nicht. Ich hab's von Jesus Christus. Und wir alle denken vermutlich an diese eine Erscheinung, Saul, Saul, was verfolgst du mich, wenn wir das lesen? Ich glaube, dass es deutlich mehr ist. Vers 13, denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, jetzt kommt wieder der Punkt, zog ich nicht Fleisch und Blute zu Rate. Also er hat sich nicht mit Menschen unterhalten. Vers 17, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren. Berühmtester Apostel vermutlich Petrus. Ich habe nicht von Menschen, ich habe nicht von Fleisch und Blut, ich habe nicht von Aposteln gelernt. Sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, und die nächsten drei Wörter sind's, nach 3 Jahren ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas, also Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel aber sah ich außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Und ich könnte jetzt noch weiterlesen, ich höre mal auf. Paulus wird bekehrt mit diesem dramatischen Ereignis, von dem die meisten von uns schon mal gehört haben, dass er auf der wilden Verfolgungsjagd ist und eine Vollbremsung hinlegt, weil Jesus Christus ihm begegnet. Ja, Paulus, der eigentlich die Christen verfolgt, wird von Christus gefragt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nicht, warum verfolgst du die Christen, das wäre eine naheliegende Frage, sondern die Verfolgung der Christen ist eine Verfolgung Christi. Und er merkt, dass alles, was er gelernt hat, eine völlig falsche Richtung hat, geht dann nicht zum Kreis von Menschen und lässt sich von denen beraten, geht auch nicht zu den Aposteln, was eine völlig akzeptable Maßnahme gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, Mensch, ich habe so viel falsch verstanden, ich habe ja gegen Gott gekämpft, jetzt hole ich mir mal von denen, die ein paar Jahre mit Jesus zusammengelebt haben, Rat. Hätte er machen können und keiner von uns hätte gesagt, was ist denn das für einer? Aber er legt Wert darauf zu betonen, dass er nicht zu ihnen gegangen ist, sondern dass er nach Arabien gegangen ist, nach Damaskus. Und wenn man sich das auf der Karte genauer anguckt und wenn man ein paar Kommentare liest, der hat dort in einer Wüste die 3 Jahre verbracht oder bis zu 3 Jahre verbracht. In einem Wüstenbereich. Und hat sich in diesen 3 Jahren von Gott irgendwie zurüsten lassen. Das ist im Osten von Damaskus, diese Gegend, gelegen. Und nachdem er sich dort von dem Herrn hat zubereiten lassen, halt nicht von Fleisch und Blut, nicht von Aposteln, sondern von Jesus Christus persönlich zubereiten hat lassen, in der Wüste, dann ist er zurückgekehrt, um in Damaskus und dann später überall auf der Welt zu dienen. Ich fand das interessant, dieses Zurückziehen aus dem bisherigen Leben, das Nichtsuchen von Menschenrat, sondern die Nähe zu Jesus zu suchen und zu sagen, ich brauche Orientierung. Ich habe einen Kompass und der hat die ganze Zeit Blödsinn angezeigt. Und er zieht sich zurück und lässt sich von Jesus Christus persönlich aufklären. Das war das, was wir in Vers 12 gelesen haben. Ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder lernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Jesus Christus selbst hat sich zu erkennen gegeben, hat mich erzogen, hat mich ausgerichtet. Und ihr Lieben, dafür möchte ich heute werben. Dieses Ereignis ist für mich die Wüstenzeit des Paulus. Weil er halt, wie gesagt, diese Zeit dort in der Wüste war. Wir wissen nur aus Galater 1 von dieser Zeit. Und dass das 3 Jahre insgesamt waren und wie genau die 3 Jahre waren, wissen wir auch nicht. Ja, er wird nicht nur gelernt haben, er wird schon angefangen haben zu predigen. Aber das ist etwas, was ich sehr beeindruckend finde, sich von Menschen auch mal zurückzuziehen, um von Jesus ausgerichtet zu werden, neu eingenordet zu werden. Ich weiß nicht, die Wandersleute unter euch kennen vielleicht den Begriff des Einnordens, dass wenn du eine Karte hast, die Karte hilft dir überhaupt nicht. Weil egal, je nachdem, wo du sie hältst, bist du immer auf dem richtigen Weg. Du musst sie einordnen, du musst die Karte auf Norden ausrichten, was jetzt gerade die falsche Richtung ist, merke ich. Naja, da könnte vielleicht Norden sein. Ja, ich muss die Karte ausnorden, erst dann hilft mir die Karte. Und das hat er gemacht. Und ich möchte heute werben, dass ihr sowas auch tut. Dass ihr in eurem Leben Momente setzt, wo ihr einfach mal den Trubel des Alltages um euch herum sein lasst, eure ganzen Verpflichtungen einfach mal ein Stück weit ruhen lasst und sagt, Herr, zeigt mein Kompass eigentlich die richtige Richtung an? Bin ich eigentlich auf dem Weg, auf dem du mich haben willst? Und ich will heute, darüber könnte man ganz viel sagen, ich möchte euch 3 Ausrichtungen, 3 Komplexe vorstellen, über die man nachdenken kann. Und ich habe sie überschrieben mit Zurückschauen, Hinschauen und nach vorne schauen. Zurückschauen, hinschauen und nach vorne schauen. Das sind die 3 Gedanken, über die ich mit euch nachdenken möchte. Aber ich möchte es in Ruhe machen. Ich habe nicht viel zu sagen, aber das, was ich sage, ist viel. Und deswegen möchte ich in den einzelnen Abschnitten auch mit euch immer wieder mal ein Lied singen und euch einladen, über das Gehörte, insbesondere aus dem Wort Gehörte, nachzudenken und vielleicht auch den ein oder anderen Gedanken aus dem Lied mit aufzugreifen. Das Lied, was ich jetzt euch bitte mit mir zu singen oder für mich zu singen, ist das Lied 366. Es wird jetzt immer aus den Glaubensliedern sein. Also wenn ich jetzt nicht immer ansage, ist es immer aus diesem Buch heute. 366, von einem Autoren geschrieben, Christoph Zehender, den ich sehr mag, der in seinem Frömmigkeitsstil vermutlich nicht unbedingt meinem Frömmigkeitsstil entspricht, der aber Texte hat, die mich tief berühren. Er schreibt gerne in Viertelnoten, was nicht unbedingt jedermanns Ding ist, aber die Texte haben es in sich. Und er schreibt in der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Und ich merke, dass mir das im Alltag ganz oft fehlt, dieses in einer Stille anzukommen und ruhig im Gebet zu werden. Ja, ich bete, aber bin ich in meinem Gebet ruhig? Und ich möchte anregen zu einer Wüstenzeit, à la Paulus, müssen nicht 3 Jahre sein, darf auch mal ein Wochenende sein oder eine Woche von Montag bis Freitag, dass ihr einfach mal Zeiten sucht, um in Stille anzukommen, um ruhig zu werden zum Gebet. Und Zehender setzt fort, große Worte sind nicht nötig. Denn Gott weiß ja, wie es mir geht. In der Stille angekommen, lege ich meine Masken ab. Und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen habe. diese Intimität mit Gott auszuprobieren, ist eine schöne Sache, die man in so einer Wüstenzeit machen kann. In der Stille angekommen, schreie ich meine Angst heraus, was mich quält und mir den Mut nimmt. All das schütte ich vor Gott aus. Wir haben auch zu wenig Zeit, um unsere Nöte Gott zu bringen, ganz oft im Alltag. Wir sagen, oh Mensch, jetzt ist das passiert oder diese Sorge quält mich. Aber dass man das mal richtig mit Gott in Ruhe bespricht, nicht mit vielen Worten, aber dass man sich auch im Gebet mal trösten lässt, dass man sich im Gebet Gedanken macht, wie geht Gott mit meiner Not, mit meiner Angst um? Dafür braucht man Zeit. Und das kannst du das meine ich nicht kritisch, ja, in deinem 10-Minuten-Gebet morgens kriegst du diese Tiefe nicht hin, diese Substanz, dieses Ruhige. Und deswegen lade ich ein zu einer Wüstenzeit. In der Stille angekommen, nehme ich dankbar an, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. Ich weiß nicht, was Christoph meinte, als er hier schrieb, nehme ich dankbar an, was er gibt. Aber die Bibel sagt, dass Gott auch die Gnade schenkt, dass wir leiden. Das ist eine ganz interessante Formulierung. Es ist Gnade Gottes, wenn wir leiden. Und das packe ich persönlich hier mit hinein, wenn ich höre, in der Stille angekommen, nehme ich dankbar an, was er gibt, dass ich in meiner Wüstenzeit auch drüber nachdenke, was mir an unangenehmen Sachen geschehen ist und ich bewusst mein Herz verpflichte, Gott dafür zu danken. Lasst uns das Lied bitte singen.
Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen. Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, leg ich meine Masken ab und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen hab. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, Welt mit seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, schreie ich meine Angst heraus, was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütt ich vor Gott aus. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, nehm ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen.
Zurückschauen, hinschauen, nach vorne schauen. Wir sind bei Zurückschauen. Fremdwort Retrospektive. In der Rückschau kannst du dich fragen, wie war eigentlich das letzte halbe Jahr, letzte Jahr, je nachdem wann die letzte Wüstenzeit war. Was hat sich da ereignet in deinem Leben? Denn meistens ist ja nach dem Projekt vor dem Projekt. Meistens ist nach dem Spiel vor dem Spiel. Meistens ist nach dem einen Kunden der nächste Kunde. Also ich rede jetzt mal die Berufstätigen an. Meistens ist nach der einen Klassenarbeit die nächste Klassenarbeit. Wir gucken eigentlich eher immer nach vorne, hetzen schon auf das nächste Ziel zu, überlegen, welche Herausforderungswuppen nach dem Baby ist das nächste Baby. Aber es ist gut, innezuhalten und mal nach hinten zu schauen und zu sagen, was war denn im, sag jetzt einfach mal im letzten Jahr oder im letzten Halbjahr. Was ist mir da alles von Gott in mein Tagebuch hineingeschrieben worden? Und wenn du schon mal eine Wüstenzeit hattest, zu überlegen, was hatte ich mir denn da vorgenommen in der Perspektive, in dem nach vorne schauen. Und ein Jahr später gucke ich dann auf dieses nach vorne schauen von damals und sage, hat das geklappt? Ist das etwas geworden, was du als Führung Gottes verstanden hast, was du dir vorgenommen hast, deine Pläne, die du dem Herrn anbefohlen hast? Das ist die Rückschau. Und der wichtigste Aspekt in einer solchen Rückschau ist, intensiv nach Aspekten des Dankes zu suchen. Zu schauen, was ist in diesem Zeitraum gewesen, wofür ich Gott dankbar sein kann. Das ist mir deswegen wichtig, weil ich glaube, es ist einer der Hauptvorwürfe Gottes an die Menschheit ganz allgemein ist, dass sie Gott nicht danken. Schlag mit mir bitte mal. Kommt das jetzt schon? Es hat jetzt gekommen. Römer 1 auf. Ich werde den Vers nachher nochmal zitieren. Aber in Vers 21... Kapitel 1 geht es grundsätzlich um den Menschen. Da geht es noch nicht um Jude oder nicht Jude, sondern um Menschen. Und da heißt es, dass Gott, Vers 18, zornig ist vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das hatten wir zu Weihnachten letztes Jahr, das Thema. Und hier heißt es dann in Vers 21, dass die Menschen Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten. Also zwei Vorwürfe, die Paulus ganz pauschal macht. Gott wird erkannt. Steht vorher drin, woran er erkannt wird. Gott wird erkannt, aber die Menschen verherrlichen Gott nicht und sie danken ihm noch nicht einmal. Deswegen glaube ich, dass es für uns als Christen eine der herausragendsten Aufgaben ist, in der Retrospektive den Dank zu suchen. Wofür kann ich danken? Und da fällt es als Menschen normalerweise leicht, für die schönen Dinge zu danken. Zum Beispiel ein Kind, was schon geboren wurde. Ja. Aber es hilft auch, für die Dinge langsam zu danken, die uns unangenehm sind, die unseren Charakter aber auch prägen. Dinge, wo Gott uns als Diamant schleift und das Schleifen tut weh, aber wir merken, diese oder jene Erfahrung hat uns weitergebracht. Überleg mal, wie lange ich gebraucht habe, für das Kaputtgehen meiner alten Gemeinde dankbar zu sein. Das klingt erstmal pervers, aber man kann im Laufe einer solchen Wüstenzeit auch dazu kommen, für die unangenehmen Dinge zu danken. Welchen Segen hast du erfahren im letzten Jahr? An welchem Segen bist du vielleicht achtlos vorbeigegangen, weil er dir vielleicht selbstverständlich vorkam? Ich verwende gern das Bild eines wunderhübschen Blümchens, das sich am Straßenrand befindet und wir fahren mit unserem Auto mit 80 km/h dran vorbei. Wie viel nehmen wir von diesem Blümchen wahr? Nichts. Geht gar nicht. Wenn aber eine Mama mit ihrem ganz kleinen Kindchen da vorbeispaziert, Mama guckt irgendwo vorne, wo sind die Gefahren, und Kindchen guckt nur unten und plötzlich bleibt Kindchen stehen, Kindchen geht in die Knie, guck mal Mama, was eine schöne Blume. Und das ist einer der Aspekte, den wir in unserem Dank, in dem Zurückschau auch nehmen können, dass wir uns einfach mal Zeit nehmen. Nicht mit 80 km/h über unsere Lebenslinie zu schauen, wofür könnte man dankbar sein, sondern auch mal vielleicht mit 3 m/min. Einfach auf unser Leben zu gucken. Wir haben vom Verein Bibelunterricht her eine Broschüre erstellt im Oktober diesen Jahres, wo wir die Jahre 16 und 17 beschrieben haben, was wir so für Dienstmöglichkeiten von Gott bekamen. Ich hatte die hier auch ausgelegt und wer sich eine nehmen wollte, konnte es auch, wenn keiner das mitgekriegt hat. Wir haben noch 2-3 Stück im Schrank liegen. Aber diese Broschüre hat einfach mal versucht zusammenzufassen, was haben wir in 16 und 17 gemacht. Und ich glaube, der Mensch, der am meisten gesegnet war durch die Broschüre, ist der Typ, der sie geschrieben hat. Weil ich mich zwingen musste nochmal bei Lissi genau abzufragen, wie viele Teilnehmer waren da in dem Jugendkreis, in dem Jungscharkreis, was haben wir für Einladungen gehabt in Gemeinden, um welche Themen haben wir gehabt. Und am Ende war uns beiden ganz klar, wir müssen all diese Dankanliegen auf einer Seite in der Broschüre zusammenfassen. Die Seite hat 40, die Broschüre hat, glaube ich, 40 Seiten, ja, und die letzte Seite sind dann nur nochmal die Dankanliegen als Tabelle zusammengefasst. Es ist gut, sowas zu machen. Gott segnet en masse, aber wir rennen immer so schnell durchs Leben, getrieben durch den Alltag. Das ist kein Vorwurf, ja, ist einfach nur eine Beschreibung, dass es gut ist, meine Wüstenzeit zu haben und zu sagen, von den 4 Tagen, die ich habe, will ich mal einen Tag nur Rückschau machen und da den Schwerpunkt auf Dank legen. Du wirst erstaunt sein, wie viel Gott dir geschenkt hat. Das machen auch die Psalmisten in der Bibel. Wir könnten jetzt vermutlich mehrere Psalmen aufschlagen und lesen, mache ich heute nicht, weil die meisten von euch schon mal die Psalmen gelesen haben. Da guckt das Volk Israel zurück auf die Geschichte des Handelns Gottes mit dem Volk und sieht, wie oft Gott gesegnet hat. Und dann setzt sich einer hin und macht daraus einen Psalm. Schreibt die Psalmen kunstvoll, dass jeder Vers mit einem neuen Buchstaben beginnt. Der erste Vers mit A, der nächste mit B, der nächste mit C. Natürlich auf Hebräisch, ja. Dann gibt sich jemand richtig Mühe, um Gott für was Vergangenes zu danken. Und dieses können wir auch. Wir müssen nicht unbedingt das in A, B, C, D, E Form machen. Aber einfach mal Zeit investieren, um Gott Dank zu opfern. Opfere Gott Dank ist eine Formulierung, das kennen wir heute gar nicht. Ja, im besten Fall kennen wir Danken. Aber Dank opfern drückt ja schon aus, dass es einen gewissen Aufwand bedeutet. Nicht unbedingt pekuniärer, also finanzieller Art, sondern vielleicht auch einfach meiner Zeit, meiner Konzentration. Aber ich soll Gott lieben mit meinem ganzen Herzen und das heißt, ich muss mich auch mit meinem ganzen Wesen auf ihn einfach mal ausrichten, um festzustellen, was hat er getan. Der zweite Aspekt der Rückschau ist bei mir zumindest, und ich möchte es eigentlich nur jedem empfehlen, auch die Frage der Buße. Was ist im letzten Jahr gewesen, wofür du Gott gar nicht um Vergebung gebeten hast? Oder so, husch, husch, husch. Kennt ihr das? Husch, 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 Gott um Vergebung bitten? Ja, man flaumt seinen Ehepartner irgendwie an, merkt, ach, das war wieder mal Mist und dann sagt man, Entschuldigung, Schatz, war nicht so gemeint und dann vielleicht sagt man, Gott, Herr, war nicht so gemeint und das Ding ist durch. Und Gott ist gnädig. Wie viele Sünden der zudeckt, ja, wenn wir unsere Sünde bekennen, ja, dann reinigt er uns von jeder Ungerechtigkeit. Wir müssen nicht durchs Leben gehen und jede kleine Sünde immer noch, vielleicht habe ich am Montag zwischen 8 und 8.05 Uhr auch nochmal gesündigt. Darum geht's nicht. Es geht darum herauszufinden, hat Sünde vielleicht mittlerweile so viel Raum in meinem Leben gewonnen, dass ich sie akzeptiert habe? Ich habe vielleicht eine Wohnung mit 8 Zimmern, im 6. wohnt der Heilige Geist, im 7. wohnt die Sünde und das 8. Zimmer halte ich vor beiden geheim. Aber ich noch nicht ganz entschieden habe, wer da einziehen darf. Und beide Zimmer müssen geräumt werden, dringend, desinfiziert werden, sterilisiert und vom Heiligen Geist gefüllt werden. Und dafür dient eine solche Wüstenzeit, um nachzudenken. Wo hat sich Sünde eingeschlichen? Wo hat sie sich breit gemacht? Konnte das Wort vielleicht reichlich bei mir wohnen in der Zeit? Oder um es noch praktischer zu formulieren, wie viel Ärmelkrempeln war im letzten Jahr dabei? Ärmel hochkrempeln im Sinne von, ich pack das jetzt an. Ich streng mich jetzt an, damit der Geist besser wirken kann. Oder wie viel demütiges Anbeten des El Shaddai war da? El Shaddai ist alttestamentlicher Begriff. Die Hebräischkenner rätseln, was El Shaddai nun genau bedeutet. Sie versuchen es zu beschreiben mit El Shaddai ist der Allesbestimmer. Der, der über alles herrscht und regiert und Dinge ordnet. Also nicht nur ein Gesetz erlässt, wie die Bundesregierung, das interessiert nachher keinen, ja, sondern der wirklich auch dazu führt, dass so die Dinge, wie sie gekommen sind, auch gekommen sind. Glaube ich an diesen El Shaddai, bete ihn an und gebe ihm alle meine angeblichen Erfolge zurück an den Allesbestimmer? Oder habe ich mir die Ehre selbst gemacht? Habe ich mir hier oben ein paar Linien drauf gemacht oder ein paar Sternchen, je nachdem, in welcher Truppe ich gerade unterwegs bin? Also habe ich mir meine Rangabzeichen selbst draufgeklebt? Über solche Sachen sollte man nachdenken. Ja, wenn man, also für mich als übergemeindlich dienenden hast irgendeine Konferenz gemacht und danach kommen die Leute mit ihrem Blumenkörbchen und dem Präsentchen und den Kärtchen und irgendeine E-Mail, die dich lobt. Und die Gefahr ist einfach groß, auch bei uns Kerlen, dass wir die Brust rausstrecken. Und das darf nicht sein. Denn wenn da irgendwo ein geistlicher Erfolg war, das Blumenkörbchen und das Lob sagt nicht, dass es ein geistlicher Erfolg war. Es sagt nur, dass Menschen begeistert waren. Aber wenn etwas geistlich Gutes da war, muss das Ding weitergegeben werden an Gott. Und da kann man einfach mal ein Jahr rückblicken und schauen, all das, was ich als meine Erfolge im geistlichen Dienst sehe, das muss nicht auf der Konferenz sein. Das kann das Klavierspiel, das Gitarrenspiel sein, das kann die Liedauswahl sein, das können die Wortbeiträge in der ersten Stunde sein. Oder. Hast du dafür Gott genug Ehre gegeben? Wenn nein, dann gehört an dieser Stelle der Wüstenzeit die Buße. Ein Vers, den ich euch noch mitgeben möchte, ideal zu markieren, also als Gesamtvers zu markieren, Sprüche 21, Vers 2. Sprüche 21, Vers 2. Eins meiner Kinder hatte den... Nee, nicht diesen Vers, streich den Halbsatz. Ein schöner, warnender Vers für eine solche Rückschau, für eine Retrospektive. Da heißt es in Sprüche 21, Vers 2, jeder Weg eines Mannes ist gerade. Im Sinne von aufrichtig, ist gut, ein toller Weg. Hört der Vers hier auf? Nein. Jeder Weg ist eines Mannes ist gerade in seinen Augen. Aber der die Herzen prüft, ist Yahweh. Also diese Retrospektive braucht Zeit, weil ich eine große Hürde überwinden muss, mich als Beurteiler. Ich soll eine Retrospektive wagen, eine Rückschau, soll gucken, wie war denn das letzte Jahr? Und die Weisheit sagt, naja, Ansgar, du musst deine Wege immer erstmal als Doppeldäumchen wert bezeichnen, als richtig. Und deswegen brauchen wir Ruhe. Wir brauchen Zeit, damit Gottes Geist unseren Geist an der Stelle mal knackt und sagt, wer hat Recht? Ja, wer hat Recht? Der weiß, was im Herz ist. Und deswegen war der eine Tag für die Retrospektive, die ich jetzt gerade angesetzt habe, gar nicht so viel Zeit, sondern schon fast zu wenig. Alle Zeitangaben sind übrigens sehr variabel. Sprüche 17, Vers 3. Eine schöne Bildsprache für die handwerklich Begeisterten unter euch. Sind nicht so viele vermutlich. Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold. Aber ein Prüfer der Herzen ist Yahweh oder ist der Herr. Also wenn du wissen willst, was Gold wert ist oder was Silber wert ist, schmelz es ein, dann siehst du, was davon wertvoll ist oder was nur beigegeben wurde. Das soll es heißen und ein Prüfer des Herzens ist der Herr. Das soll uns doch ermutigen, den Herrn in unser Beurteilen mit reinzunehmen, dass er weiß, wie es um uns steht. Das ist ja nichts Neues. Zeit in der Wüste heißt, den Herrn fragen, Herr, du bist doch der Prüfer meines Herzens. Ich will mich jetzt mal in dir aufschmelzen lassen, so wie Silber und Gold im Ofen. Lass mich mal schmelzen und zeige mir mal, wie viel Stein oder Schrott da drin ist und was wirklich kostbar ist vor dir. Und das kann wehtun, demaskiert zu werden, wie es auch Christoph in dem einen Lied geschrieben hatte. Ich lasse meine Masken fallen. In dem Fall würde ich sogar sagen, der Herr reißt die Maske runter. Lasst uns miteinander ein Lied singen, nämlich das nächste Lied im Liederbuch, wenn ihr es noch offen habt. 367 für die, die schon zugeschlagen haben.
Stehe vor dir, wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, wo ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir.
Zurückschauen, hinschauen oder zuschauen, nach vorne schauen. Das Zuschauen will ich relativ knapp machen, weil es ein Stück weit abhängt von dem, wo ihr eure Wüstenzeit verbringt. Also in der Wüste verstehen wir meistens viele lauter kleine Sandkörner. Da ist das Hinschauen auf Dauer schon ein bisschen langweilig, weil Sandkorn 148.341.12 sieht genauso aus wie das daneben. Ich verbringe einmal im Jahr meine Wüstenzeit auf Mallorca. Im Dezember, nur um die Ballermann-Gedanken gleich fertig zu vertreiben. Und ich bin begeistert von der Natur. Und das kann man an x Millionen weiteren Plätzen auf der Erde machen. Ob Deutschland im Dezember nun der ideale Ort dafür ist, ich habe es für mich verneint. Aber ich nehme mir bewusst Zeit, Natur anzuschauen und mich zu freuen. Das hat die Psychologie auch entdeckt. Wir können massenweise Bücher mittlerweile kaufen zum Thema Achtsamkeit. Ja, ist eigentlich nichts Neues. Hingucken, was Gott gemacht hat. Ich hatte vorhin schon Römer 1 vorgelesen, wo es heißt, dass in dem Gemachten die Göttlichkeit Gottes erkannt werden kann. Um genau zu sein, steht da nicht, es kann erkannt werden, sondern es wird erkannt. Paulus sagt, guck in die Natur und du erkennst Gott. Nicht alles über Gott, sondern dass seine ewige Kraft am Wirken ist. Und guckt euch ein Meer an, ein popliges Mittelmeer, was eigentlich in der ganzen Welt nichts ist. Aber allein wie viel Kraft so ein Mittelmeer hat, wie viel Wasser da drin ist, was da Gott in das Meer reingelegt hat, damit es Wellen gibt, wie Wellen hochpeitschen, ans Ufer knallen und dann alles nur noch weiß ist, weil Sauerstoff und Wasserstoff sich so verbindet, dass es nur noch weiß wird, das Licht wird gebrochen. Es ist wunderschön. Und das ist eine popelige Welle von 3 Milliarden Wellen, die da im Monat an die Wand knallen. Ich habe mich jetzt mal einfach mal hingegeben, ja? Ich sitze am Ufer und sehe diese Wellen und ihr könnt euch vorstellen, Ansgar schreit vor Freude. Der trommelt sich auf die Beine und sagt, Herr, wie ist das genial, was du hier gemacht hast. Einer der Gründe, warum ich hier Dezember nach Mallorca gehe, da ist dann keiner in der Nähe. Das heißt, ich kann dann schreien, ohne gleich mit irgendwie gekreuzten Armen auf dem Rücken irgendwo hingeführt zu werden. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Psalm 19, Vers 2. Wir beten nicht die Natur an. Wir gucken in die Natur, um den zu sehen, den wir anbeten. Und dafür haben wir in der Großstadt, oh, ein Opel, oh, ein VW, nicht so wahnsinnig viel Gelegenheit. Okay, ein paar Jungs könnten sich über gewisse Porsche sicherlich freuen. Aber ich finde es gut, in der Natur sowas zu machen, so eine Wüstenzeit. Muss nicht sein. Muss auch nicht Mallorca sein. Ich mache nur wirklich keine Werbung von Mallorca. Ist allerdings der billigste Ort, um Dezember Urlaub zu machen. Ich sag's nur, 4-Sterne-Hotel, Halbpension, Einzelzimmer mit Blick zum Meer, 40 Euro die Nacht. Über den moralischen Anteil reden wir später. Okay, also von daher, ich möchte Werbung machen, sich Zeit zu nehmen, den Schöpfer zu suchen in der Schöpfung. Und da ist jetzt die Welle und das Meer ein Aspekt. Ihr könnt Blumen nehmen, ihr könnt Sonnenlicht nehmen, ihr könnt nachts die Sterne angucken, was übrigens auf Mallorca auch ganz gut geht. Es ist einfach wunderbar. Keine Werbung. Ich hätte hier noch ein paar Prospekte, nein. In Römer 1, 21 hieß es, trotz allem, was sie von Gott wussten und in der Natur erkennen konnten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Sie ehrten ihn nicht. Vorhin haben wir über das Danken gesprochen, jetzt gehen wir zu Ehren. Gott zu ehren, dass er das gemacht hat. Glaubt ihr, dass Gott eine Erde ohne Wellen hätte schaffen können? Oder gab es da irgendein Naturgesetz, das Gott verpflichtet hat, Wellen zu schaffen? Glaubt ihr, dass irgendeine deutsche Industrienorm Gott vorgeschrieben, okay, gehen wir europäischer, eine europäische Norm, machen wir es ganz weltweit, eine ISO, eine Industrienorm weltweit, dass es eine Industrienorm gab, die Gott vorgeschrieben hat, sowas wie Lichtbrechung zu erfinden, Regenbogenfarben. Das hat Gott einfach sich ausgedacht, weil es ihm gefallen hat, weil es Ausdruck seiner Schöpferkraft ist. Und Gott tadelt die Menschen dafür, dass sie ihn nicht als Gott geehrt haben. Und wir wollen ihn ehren, wir gucken in die Natur, wir fragen nicht mehr, wer hat's gemacht, wir wissen, wer es gemacht hat. Und dann nehmen wir uns auch Zeit und ehren ihn dafür. Herr, wie schön, dass du Blumen gemacht hast, Felder. Ich kann mich sogar über Pferde freuen auf Mallorca, was normalerweise nicht so meine Welt ist. Zuschauen, Zeit nehmen in der Wüstenzeit, hinzuschauen, zuzuschauen und das Ganze nicht zur Verzeihung, Selbstbefriedigung zu tun, sondern um Gott an der Stelle die Ehre zu geben. Nach vorne schauen. Fremdwort Perspektive. In der Perspektive, in dem nach vorne schauen geht es darum, was steht im nächsten Zeitraum an? Wenn du einmal im Jahr so eine Wüstenzeit hast, dann was steht im nächsten Jahr an? Und dieses Fragen, dieses lange Fragen, Herr, was willst du von mir? Willst du das, was ich bisher gemacht habe, fortsetze? Willst du das, was ich bisher gemacht habe, beiseite setze und mal ein Jahr lang etwas anderes mache? Oder möchtest du was ganz anderes haben? Paulus musste wirklich was ganz anderes lernen. Ja, das war jetzt nur noch eine Starterfahrung von ihm. Nehmen wir uns doch Zeit, nicht einfach weiter zu kullern wie die Kugel, die den Berg runterrollt, sondern immer wieder Gott zu fragen, wo soll ich denn heute hin? Dass sein Geist uns führen kann auf vielleicht neue Bahnen, es müssen nicht immer neue Wege sein. Es kann auch sein, die Bestätigung macht den alten Weg. Aber dieses Fragen sollte doch wenigstens regelmäßig da sein. Und nicht, dass Gott irgendwann sagt, ja, den Auftrag hatte ich dir vor 5 Jahren gegeben. Mittlerweile hatte ich dich eigentlich auf einer anderen Schiene. Aber du hast beharrlich dein Ding durchgezogen. Wollen wir unser Ding durchziehen? Nein. Wir wollen auch den Willen des Herrn tun. Also müssen wir ab und zu uns Zeit nehmen zu fragen. Und dafür braucht es Zeit. Weil wenn du voller Passion, also voller Hingabe das machst für Gott, was du gerade tust, und das muss nicht nur ein Kanzeldienst sein, man kann viel mehr für Gott machen, auch als Ehepartner oder als Arbeitnehmer oder auch als Schüler. Wenn du das mit Passion tust, was du tust, bist du begeistert davon. Die Frage nur ist, ob Gott im nächsten Jahr möchte, dass du dieses mit Passion auch noch tust oder ob er dafür jemand anders vorgesehen hat. Einfach mal nach dem Motto, ups, da war ja eine Weiche. Hätte ich dann nach links abbiegen sollen? Sorry, ich hatte so viel Tempo drauf, ich bin einfach über die Weiche drüber gehopst. Wir reden also eigentlich über das Thema Führung Gottes und das ist ein so großes Thema, dass es das weder in der zur Verfügung stehenden Zeit noch insgesamt heute schaffen könnte. Ich kann euch nur bezeugen, dass ich habe mich 84 bekehrt, das sind also schon ein paar Jahre her. dass ich ganz viele Führungen Gottes in meinem Leben erlebt habe. Ganz viele. Bei keiner einzigen wusste ich im Vornherein, dass es eine Führung Gottes ist. Ich habe sie immer erst im Rückblick als Führung verstanden. Und damit will ich darauf hinweisen, dass dieses Fragen nach, Herr, wo willst du mich hinhaben, dass das ein Spannungsfeld ist. Weil wir, nach allem, was ich momentan denke und in meinem Umkreis erfahre, keinen Zettel vom Himmel bekomme, wo dann flupp draufsteht, du sollst 5 Predigten in Marlow, 4 in Spandau und 3 in weiß ich wo halten. Solche Zettel habe ich nicht. Nie gekriegt. Und trotzdem bin ich 100% überzeugt, dass Gott mein Leben geführt hat. Weil er mir immer wieder Richtungen angezeigt hat, in die ich dann einfach mutig gegangen bin und dann irgendwann im Rahmen der Retrospektive feststellte, boah, keiner hätte nie gedacht, dass das daraus wird. Dann, wo plötzlich verschiedenste Mosaiksteinchen zu einem schönen Bild werden. Gott lenkt die Herzen von Königen, also von Menschen, wie Wasserbäche heißt es im Alten Testament. Und es gibt im Alten Testament ganz viele Beispiele. Nehmt als das vermutlich beste Beispiel diesen persischen Heidenkönig Kyros, der dann irgendwann klingelt und sagt übrigens, Jahweh hat mir folgenden Befehl gegeben, ich will ihm dienen, das und das und das machen. Und plötzlich dürfen alle im Exil befindlichen Israeliten nach Juda zurückkehren. Das sagt ein Heidenkönig. Der mächtigste Mann, also Putin und na Trump will ich jetzt vielleicht nicht nehmen, aber machen wir Putin und Trump zusammen in einem Topf und noch ein Franzose und noch eine Deutsche, egal welche von den beiden Frauen, in den Topf. Kyros war der mächtigste und Gott lenkt ihn und führt zu seinem von ihm vorgenommenen Ziel. Und wenn er das mit den Königen machen kann, kann er das doch mit deinem Herz, was ihn sucht, doch auch tun, oder? Oder glaubst du, nee, ich bin stärker? Im Gegenteil. Es ist wichtig, dass wir an einen souveränen Gott glauben, der durch seinen Heiligen Geist in uns auch Gedanken reifen lässt. Ich würde nie sagen, das hat mir der Herr geschenkt, diese Aufgabe zu machen. Ich habe gerade mit Christian über ein Ergebnis meines Wüstenwochenendes gesprochen, aber ich glaube, ich habe nie gesagt, der Herr hat mir gezeigt, das. Weil ich sage, ich bin immer noch vorsichtig. Ich weiß, dass ich mit meinen Gedanken meine Pläne auch korrumpiere, also kaputt machen kann. Dass in mir etwas Fleischliches ist, was auch schlechte Wege einschlägt. Deswegen würde ich nie meine Gedanken dem Herrn zuschieben, aber ich will trotzdem mutig den Weg gehen, den ich als den Weg des Herrn meine zu erkennen, um dann am Ende zu sagen, ups, das war ja wirklich dein Weg, Herr. Wow. Sprüche 16, Vers 9 heißt es, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Schreibt den an die Decke über eurem Bett, so dass ihr ihn nachts beim Einschlafen lesen könnt, in Leuchtfarbe meinetwegen. Das Herz des Menschen plant seinen Weg. In seiner Wüstenzeit guckst du nach vorne und überlegst und hoffst, dass der Heilige Geist dir hilft zum Verständnis, wo der Herr dich haben will. Du planst deinen Weg und am Ende lenkt der Herr auch seinen Schritt, deinen Schritt. Das ist das Grundvertrauen, das man in dieser Perspektive braucht. Ein letztes Lied, was wir jetzt singen, und dann kommen noch ein paar kurze Gedanken. Lied 364. Lied 364. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Und vielleicht stockt der ein oder andere dort schon und überlegt sich, wozu hast du mich denn berufen? Was ist denn meine Berufung? Im Allgemeinen haben wir das relativ schnell beantwortet. Wir sind geschaffen zur Verherrlichung Gottes. Aber was ist denn die konkretere Berufung? Aber genau das sind die Fragen, die wir uns stellen und die wir auch laut im Gebet schicken, an Gott schicken, wenn wir in der Perspektive mit ihm reden. Lied 364.
Vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Bin versucht auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Dir will ich auf dem Wege singen, weil du mir Mut und Freude gibst. Du selber wirst ans Ziel mich bringen, weil du, mein Jesus, mich so liebst. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Dort werden alle Dämmerungen und alle Nächte dieser Zeit in alle Ewigkeit verschlungen vom Licht an deiner Herrlichkeit. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen.
Sprüche 16, Vers 3 sagt: Befiehl Jahwe deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Das ist kein Automat. Jeden blöden Gedanken dem Herrn anbefehlen und automatisch wird es erfolgen. Sondern befiehl dem Herrn die Werke, die du für ihn tun möchtest, und er wird dabei sein. Er wird dich begleiten. Er wird dich unterstützen. Das ist ein Vertrauen, das du in diesem Blick der Perspektive mitbringst. Keine Garantie, sondern ein Vertrauen. Und Psalm 37, Vers 5 bis 6 heißt: Befiehl Jahwe deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Also wir gucken mit dem Kopf, den uns Gott nicht nur zum Schlafen gegeben hat, sondern auch zum Denken nach vorne, überlegen, was könnte der Wille des Herrn sein für mich. Daran orientieren wir uns, an dem, was wir ein Jahr lang in der Bibel gelesen haben. Wir vertrauen auf das Wirken Gottes in der Person des Heiligen Geistes in uns. Wir befehlen dem Herrn unsere Wege ganz offen an. Und dann merkt ihr, dass ihr keine sündhaften Wege dem Herrn anbefehlen könnt. Ja, das macht man nicht. Ja, sondern die geistlichen Wege, die ihr erkannt habt in der Perspektive, in dieser Vorausschau, befehlt ihr an. Und der Herr sagt hier an verschiedenen Stellen zu: Ich will das segnen. Ich liebe eine solche Zusammenarbeit mit dir, Ansgar. Du bist der Nichtstuer, aber ich liebe es, wenn du deine Wege, deine Gedanken mir nennst und ich will dann segnen. Und wie das Lied eben, was wir gesungen haben, ausdrückt, das ermutigt dann, das gibt Kraft. Das gibt Kraft dann auch, vielleicht schwierige Zeiten durchzustehen. Ich möchte jedem von euch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen, was der Begriff Weihnachtsgeschenk nicht so richtig trägt. Also es ist nur ein Ausdruck. Es gibt 30 Exemplare für die, die noch gute Augen haben. Und heute hat irgendjemand was von 50-Jährigen und Eltern gesagt. Und es gibt eine Großausgabe. Also es ist inhaltlich das Gleiche, bloß etwas größer. Davon habe ich einfach mal 10 Exemplare ausgedruckt für die, die mit der kleinen Schrift nicht mehr klarkommen. Ich lege die 10 Großexemplare hier vorne hin und die anderen gebe ich gleich rum. Und wer ein kleines haben will, nimmt sich eins. Ich habe es bewusst als Broschüre geheftet, damit ihr es vielleicht sogar in eure Bibel mit hineinnehmen könnt. Es ist ein Kurs, Sinja wird sich persönlich total daran erinnern, Carsten und Deborah auch, ein Kurs, den ich 2010 gegeben habe an der Südberliner Gemeindebibelschule zum Thema Stille Zeit. Da habe ich ein kleines Handout vorbereitet, ich habe das Handout nur abgetippt. Es ist nämlich eigentlich von den Navigatoren ein kleines Heft, was heißt auf Deutsch, wie ich einen halben Tag in der Stille verbringe. Und das sind ganz praktische Hinweise, wie man so einen halben Tag stille Zeit macht. Ich habe eben schon von mehreren Tagen gesprochen, das habt ihr gemerkt. Man kann das durchaus auch nach oben multiplizieren. Das Lustige ist, die Originalausgabe aus Amerika heißt auch How to spend a day in prayer. How to spend a day, einen Tag. Auf dem deutschen Markt hat man es dann schon runtergebrochen auf einen halben Tag. Ihr bläht das Ganze wieder auf Mallorquinisch hoch auf 3-4 Tage. Sind einfach praktische Tipps, wie ihr euch vorbereitet auf so eine Wüstenzeit. Praktische Tipps, die ihr auch vielleicht mitnehmt in diese Wüstenzeit. Ihr müsst das nicht abarbeiten im Sinne einer Checkliste. Es soll einfach nur Anregung sein. Ich fand vieles daran sehr hilfreich. Und ich wünsche euch allen diese Zeit der Wüste, dieser Begegnung der Rückschau, des Hinschau und des nach vorne Schau. Ich habe es, wie ich es schon sagte eingangs, vor 15 Jahren für mich entdeckt, solche Wüstenzeiten, und ich liebe sie. Ich ärgere mich, ich hatte sie früher dreimal im Jahr, jetzt komme ich mittlerweile nur noch zu einmal im Jahr und ich merke jedes Mal, viel zu selten ist, einmal im Jahr. Und wir sind jetzt in einer lauten, in einer gehetzten Zeit, die sich eigentlich stille Zeit nennt, ruhige Zeit, Weihnachten. Aber das ist in meinem Leben nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ja, aber irgendwie, man hetzt von Verpflichtung zu Verabredung und Ruhe hat man jetzt nicht. Aber vielleicht könnt ihr zwischen den Jahren euch mal etwas Zeit nehmen oder dann sagen, okay, wenn der ganze Trubel vorbei ist, Ende Januar, Anfang Februar, dann nehme ich mal meine Wüstenzeit. Ihr müsst nicht nach Arabien und ihr müsst nicht nach Mallorca. Es müssen nicht 5 Tage sein, vielleicht sind es einfach mal 3-4 Stunden. Aber die dezidiert nur für Gott. Und sowas hier, ja, in groß oder klein, das ist zu Hause, braucht ihr nicht. Der Heilige Geist arbeitet ohne iOS, Android oder Windows Phone. Setzt euch dem einfach mal aus. So, nehmt euch ein Heftchen, reicht den Rest bitte weiter.